Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Hallo Fritz.
Moin Gregor.
Wir Menschen, wir schlagen uns gerade nicht allzu gut.
Ja, die KI übernimmt. Es ist das erste Warnzeichen.
Ja, wir haben hier gerade unsere Tipprunde offen für die Europameisterschaft. Und wer ist da gerade auf Platz 1? Es ist Mixtral, also das französische KI-Modell von dem Startup Mistral. Das haben wir gefragt, hey, wie würdest du tippen bei jedem Spiel? Und einfach mal die Spiele eingegeben und uns die Tipps abgeholt. Und aktuell liegt die KI vorne. Ja. Ich immerhin auf Platz 2 allerdings. Also ich bin immerhin besser als ChatGPT.
Du schlägst dich gut. Allerdings, wir haben 7 Leute in der Tipprunde und ein bisschen über die Hälfte davon sind verschiedene KI-Modelle. Also und unter den ersten 4 Plätzen sind 3 KIs und einsam und allein Gregor und dann erst abgeschlagen unser Redakteur Christian Schiffer und noch eine andere KI, über die wir später reden. Ja, das sind die ersten Spiele des ersten EM-Wochenendes. Wir sind absolut im Tippfieber beim KI-Podcast und sind auch damit nicht alleine. Wir sind ja in einem Land, wo es eine reiche Tradition an Tipps gibt vor großen und während großer Fußballturniere. Also zum Beispiel Paul die Krake. Wir erinnern uns alle mit viel Liebe an Paul die Krake, die damals sehr gut darin war, Spiele vorherzusagen. Wir wollen gucken, hat die KI, haben künstliche intelligente Sprachmodelle noch bessere Tippstrategien als wir?
Und wir wären nicht der KI-Podcast, wenn wir nicht auch ganz schnell anfangen würden, dieses Thema, ich sag mal, ein bisschen größer zu diskutieren, weil ja, es geht heute um Fußball, aber es geht auch noch um ein bisschen mehr. Es geht darum, wie KI-Modelle und Algorithmen eigentlich Vorhersagen treffen, ob diese Algorithmen irgendwann so gut sein könnten, dass sie wirklich quasi in die Zukunft schauen und am Ende dann natürlich, wie spielt Deutschland diese Woche gegen Ungarn? Das ist heute das Thema im KI-Podcast. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Fangen wir mal an mit einer ganz einfachen algorithmischen Vorhersage. Und zwar, Fritz, vielleicht kannst du sie lösen, obwohl du keine KI bist. Auf der einen Seite ist Person A, die fährt mit 60 Stundenkilometer los. Auf der anderen Seite ist Person B, die fährt mit 50 Stundenkilometer los. Und die Straße zwischen den zwei ist 100 Kilometer lang. Wo treffen sie sich?
Ja, sie treffen sich irgendwo in der Mitte, mein lieber Gregor, wie man schon weiß aus dem Mathematikunterricht. Ich erinnere mich gut genug an diese Aufgaben, wie wir alle, dass ich noch weiß, es ist nicht ein, also man muss das quasi ausrechnen, die Rechnung ist relativ simpel. Ehrlich gesagt, spontan machen könnte ich sie dir jetzt nicht. Ich müsste mich, glaube ich, 2 Minuten hinsetzen.
Also ChatGPT hat gesagt, ungefähr so 54 Kilometer auf der einen Seite. Ich habe das aber ehrlich gesagt auch nicht überprüft. Ich habe einfach mal drauf vertraut. Und um das zu lösen, da braucht man quasi einen sehr einfachen Algorithmus, könnte man sagen. Also eine sehr einfache Abfolge von kleinen Rechnungen, an deren Ende man weiß, wo man sich ungefähr trifft. Das wäre jetzt so eine ganz simple Vorhersage, wo ein mathematisches System uns quasi dabei hilft, herauszufinden, ob und wann etwas passiert.
Also Zukunftsprognosen auch von uns Menschen sind im Grunde eigentlich immer, man nimmt ein paar Daten, man nimmt verschiedene Faktoren, die man von der Welt weiß und extrapoliert die in die Zukunft. Also man überlegt sich, okay, wenn ich jeden Tag aus dem Fenster gucke und manchmal ist es bewölkt am Himmel und oft, wenn es bewölkt ist, regnet es, dann weiß ich vielleicht als Prognose, wenn ich eines Tages aus dem Fenster gucke und es ist bewölkt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, ein bisschen höher ist.
Also schon unsere Höhlenmenschen-Vorfahren haben auf diese Art und Weise in die Zukunft extrapoliert, könnte
man
sagen.
Ja, genau. Und das Ganze kann natürlich aber auch viel, viel komplexer werden. Also viele wissenschaftliche Disziplinen machen ja auch Vorhersagen über die Zukunft. Also zum Beispiel in, keine Ahnung, der Geologie, der Plattentektonik. Wir wissen, der Himalaya wächst jedes Jahr um ein paar Zentimeter in die Höhe und wir extrapolieren das in die Zukunft. Wir gehen davon aus, das wird die nächsten paar hundert Jahre so weitergehen. Oder Börsenkurse über einen langen Zeitraum beobachtet, wissen wir aus unserer bisherigen Erfahrung, dass die im Durchschnitt nach oben gehen. Manchmal gibt es vielleicht Einbrüche, die man nicht genau vorhersagen kann, aber wir haben sozusagen eine Möglichkeit, eine grobe Vorhersage zu treffen.
Ja, aber jetzt sieht man ja schon das Problem, was quasi auftritt, wenn man die Zukunft einfach nur mit der Vergangenheit vorhersagt. Weil man hat ja nur die Vergangenheit zur Verfügung und weiß vielleicht auch gar nicht, warum Sachen in der Vergangenheit so passiert sind. Also, wenn ich jeden Morgen aus dem Fenster schaue und meistens führen Wolken zu Regen, dann kann ich ja diese Vorhersage treffen, ohne dass ich überhaupt weiß, was da eigentlich im Himmel passiert. Also auch wenn ich überhaupt nicht weiß, was eigentlich Wolken sind und wie eigentlich Regen entsteht und so weiter, diesen Zusammenhang, den kann ich ja treffen, ohne quasi Ursache und Wirkung wirklich zu verstehen. Und ist es nicht auch so, dass in einigen dieser, ja, dieser statistischen Modelle, auch wenn die viel komplexer sind als einfach nur, ich gucke in den Himmel und gucke, ob da Wolken sind, dass die immer noch das Gleiche machen. Also, dass da gar nicht wirklich nachgeschaut wird, naja, was ist denn eigentlich die Verbindung zwischen diesen Sachen? Warum führen eigentlich Wolken zu Regen? Sondern man sagt einfach, ach so, Wolken gleich Regen und das möglicherweise sogar, obwohl ich gar nicht weiß, warum.
Ja, genau, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, Gregor. Bei uns in unseren Statistikvorlesungen hieß es immer, die Daten, die wir haben, bringen alleine nichts. Man braucht auch ein bisschen eine Theorie, um zu verstehen, was passiert in der Welt und um Vorhersagen machen zu können.
Ja, aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob dem noch alle so zustimmen werden oder ob das, was du in deiner Vorlesung gehört hast, mittlerweile vielleicht nicht überholt ist, aber es gibt zumindest Leute, die in eine andere Richtung gehen. Es gab da vor einer Weile schon ein ziemlich einflussreiches Essay von Chris Anderson, damals der Chefredakteur von Wired, diesem Technikmagazin. Das hieß The End of Theory, tatsächlich, also das Ende der Theorie. Und er meinte, wir sind jetzt durch Big Data, dadurch, dass die großen Tech-Unternehmen einfach so wahnsinnig viele Daten über uns alle ansammeln, an einem Punkt, wir müssen gar nicht mehr wissen, warum irgendwas passiert. Wir haben all diese Datenpunkte und diese Datenpunkte treffen einfach Vorhersagen über Menschen, über Ereignisse und die sind viel besser als das, was wir Menschen uns irgendwie so vom Munde absparen würden an Theorie. Die Daten schlagen in dem Moment einfach die Theorie so, statt Paul die Krake, Paul die Datenkrake.
Also ich finde, das ist natürlich sehr verführerisch und ich mag das ja auch. Also es ist unzweifelhaft so, dass es erstaunliche Ergebnisse hat, wenn wir einfach einen sehr, sehr guten, sehr starken Computer nehmen und ihn mit enorm viel Datenpunkten füttern und einfach sagen, hey, was erkennst du denn? Rechne mal los. Und auf einmal kommen Dinge raus, die wir Menschen einfach überhaupt nicht drauf gekommen wären. Aber ich finde es auch durchaus gefährlich, weil am Ende kann dir dann niemand sagen, ob das, was rauskommt, eben tatsächlich wirklich dir was über die Welt sagt oder nicht doch irgendeine Art von Muster erkannt wird, das vielleicht gar keine Entsprechung in der Realität hat.
Es gab vor 8 Jahren mittlerweile, kurz vor der Wahl in den USA zwischen Trump und Clinton, da gab es mal so einen Fall, da hat jemand ein neuronales Netzwerk trainiert auf allen möglichen Bildern und da waren eben auch Bilder von bisherigen US-Präsidenten mit dabei und dann hat man dieses KI-Modell gefragt, was glaubst du, wer gewinnt die Wahl, Donald Trump oder Hillary Clinton? Und das KI-Modell hat gesagt, Donald Trump. Und zwar warum? Weil Donald Trump ein Mann ist und weil die bisherigen US-Präsidenten alle Männer waren. Und es gibt noch einen Artikel über diese Geschichte von vor der Wahl, wo alle eigentlich noch davon ausgegangen sind, dass Hillary Clinton gewinnen würde. Und ja, der Autor sagt da sowas wie, also man merkt, hier geraten die Algorithmen so an ihre Grenzen, weil der Algorithmus quasi nicht versteht, dass das Geschlecht kein relevanter Faktor ist für diese Entscheidung. Und jetzt könnte man ja aus heutiger Sicht, wo wir wissen, wie es ausgegangen ist und es ja auch nach der Wahl viele Debatten darüber gab, ob da nicht auch Sexismus im Spiel war bei dieser Wahl, vielleicht wusste die KI ja etwas über uns, was wir nicht wussten.
Es ist natürlich trotzdem rückblickend immer schwierig zu sagen, okay, war das jetzt eine gute Vorhersage oder nicht, nur weil sie eingetreten ist. Sicherlich hat das Geschlecht wahrscheinlich schon eine Rolle gespielt. War es der einzige Faktor, der am Ende dann eine Rolle gespielt hat? Wahrscheinlich nicht. Es war wahrscheinlich multikausal. Und das ist eben das, was dann Vorhersagen vor sie eintreffen, tatsächlich ja so schwierig macht und warum die KI-Algorithmen mittlerweile auch sehr viel dafür genutzt werden, weil es dann eben so viele Faktoren gibt. Wenn ich einfach was ganz Simples vorhersagen will, die beiden Leute sitzen in ihren Autos, die fahren aufeinander zu, mir reicht die Distanz, mir reicht die Geschwindigkeit. In dem Moment, wo ich in der echten physikalischen Welt bin, habe ich so viele kleine Atome, die hin und her fliegen und Störfaktoren, dass eben alles Mögliche anders passieren kann. Und ein Bereich, wo man das in letzter Zeit zum Beispiel sehr deutlich gesehen hat, war die Wettervorhersage. Also nicht einfach nur, ich gucke aus dem Fenster und sehe, es ist bewölkt, sondern wirklich die modernste Wissenschaft, um meteorologische Vorhersagen zu treffen. Letztes Jahr hat Google DeepMind ein KI-Modell veröffentlicht, Graphcast, um Wettervorhersagen zu treffen, das wesentlich akkurater war und besser war als viele Modelle, die davor benutzt wurden, weil es eben nicht mehr die Beschränkung von einem menschlichen Gehirn hat, das nur so und so viele Faktoren in Betracht ziehen kann, sondern Millionen oder Milliarden verschiedene Datenpunkte kombinieren kann und einfach mal, ja, dann mit viel Rechenkraft zu sehr, sehr guten Vorhersagen kommt.
Also ganz simpel zusammengefasst, je mehr Daten eine KI hat über die Gegenwart und die Vergangenheit, desto besser sind wahrscheinlich auch die Vorhersagen, die sie trifft. Also ich bin mir sicher, jeder, der die Folge hört, schreit schon die ganze Zeit sein Smartphone an und sagt, ja, wann sagt ihr endlich, das ist doch alles der Laplace'sche Dämon? Ich habe den in der Vorbereitung ins Doc geschrieben und ich bringe den noch hier rein. Der Laplace'sche Dämon ist ein Gedankenexperiment, ein erkenntnistheoretisches Gedankenexperiment eigentlich, von dem Philosophen Laplace. Der meinte, wenn es quasi ein Dämon, also ein Wesen gäbe, was den Zustand von jedem Atom im Universum in der gesamten Vergangenheit kannte, also was genau weiß, wo sich jedes Atom gerade befindet und wo es sich jemals befunden hat und so weiter, dann wäre dieses Wesen in der Lage, die Zukunft unendlich vorherzusagen. Weil das Universum sei eigentlich nur so ein Uhrwerk, was einfach tickt. Und es müsste halt zu Ende ticken. Der wichtige Punkt, den ich jetzt vielleicht machen wollte, weil abgesehen davon, dass ich einfach nochmal den Laplace'schen Dämon erwähnen wollte, ist der, dass wir eben sehr weit entfernt sind davon, solche Systeme tatsächlich zu haben. Und auch wenn es manchmal den Anschein vielleicht hat, diese großen, riesigen KI-Modelle, die wären bereits dieser Dämon, die wären bereits so schlau, dass sie alles wüssten, es ist eben nicht so. Also die haben immer noch jede Menge Lücken. Und du hast ja gerade gesagt, Fritz, also auf diesem Weg zwischen diesen zwei Autos, jedes Steinchen und jeden Windstoß zu berechnen, der möglicherweise dieses Ergebnis beeinflusst, das geht einfach nicht. Das ist einfach unmöglich und wird wahrscheinlich auch noch auf absehbare Zeit unmöglich bleiben.
Okay, aber vielleicht können wir ja doch schon ein bisschen mit KI berechnen und zwar nicht mit der KI, wo man ein riesiges Rechenzentrum braucht, ja, und irgendwie gigantische Datensätze und irgendwelche hochspezialisierten mathematischen Wettermodelle und so weiter, sondern einfach mit der KI, die wir mittlerweile wahrscheinlich alle in der Hosentasche mit uns rumtragen, nämlich mit den klassischen Sprachmodellen.
Die aber auch große Rechenzentren gebraucht haben zum Trainieren, muss
natürlich,
man sagen.
Natürlich, aber sozusagen ich habe jetzt Zugriff drauf. Ich kann jetzt nicht mal eben in das Leibniz-Rechenzentrum gehen und sagen, rechne mir aus, wann Gregor morgen zur Arbeit kommt. Aber ich kann ChatGPT fragen. Und die Frage ist jetzt, wie gut sind denn Vorhersagen, die KI über die Zukunft macht, zum Beispiel über das nächste Spiel von Deutschland. Mein erster Impuls war eigentlich, nein, ich glaube nicht, dass das geht, weil Sprachmodelle sind gut darin, das nächste Wort vorherzusagen. An der Stelle nochmal der Hinweis auf unsere Folge, wie funktioniert KI eigentlich, für alle, die da ein bisschen mehr dazu hören wollen. Aber eben, die arbeiten nicht mit Datenreihen und mit konkreten Zahlen, die ich in die Zukunft vorausberechnen kann. So, sondern die arbeiten halt mit Worten und das ist eigentlich was anderes. Und ich bin dann aber überraschenderweise eines Besseren belehrt worden.
Das ist schön, dass du dich direkt selber fact-checkst an dieser Stelle. spannend.
Ich habe ein interessantes Paper entdeckt, Gregor. Und zwar haben ein paar Forscher sich genau das überlegt, was wir auch uns heute überlegt haben. Nicht mit Tipps für EM-Spiele, aber mit generellen Vorhersagen über zukünftige Ereignisse. Und die wollten sehen, wie gut ist denn zum Beispiel GPT-4 darin, als Sprachmodell diese Ereignisse zu machen. Mhm. Und was die gemacht haben, ist erstmal, sie sind ins Internet gegangen und im Internet gibt's diese schönen Prediction-Wettbewerbe. Das sind einfach Leute, die nennen sich selber Forecaster, also Vorhersager, die eben für sich selber in Anspruch nehmen, ich kann besonders gut politische Ereignisse vorhersagen. So, ich mache einen Tipp dazu, wer wird der nächste US-Präsident? Und da gibt's dann so Wettbewerbe, wo es dann wirklich wie so mit so Wettquoten eben diese Fragen beantwortet werden. Und die Forscher wollten wissen, ja, okay, was würde passieren, wenn man diese Fragen, die Menschen dort darüber austauschen, und manche sind gut drin, manche sind nicht so gut drin, im Durchschnitt sind sie sehr, sehr gut drin. Was passiert, wenn wir diese Fragen einem KI-Modell geben? Was sie dann gemacht haben, sie haben das Modell gefeintuned. Also auch darüber haben wir schon mal ein bisschen im Podcast geredet. Sie haben einfach nochmal einen Datensatz genommen aus ganz vielen menschlichen Vorhersagen, aus diesen Forecasting-Communities, haben diesen Datensatz dem Modell gegeben, haben gesagt, guck dir mal an, wie zu all diesen Fragen Menschen ihre Vorhersagen getroffen haben. Merk dir das und mit dem Hintergrundwissen haben wir noch mal ein paar Fragen für dich und sag bitte mal die vorher. Ja, das waren dann so Fragen wie, ja, wird Barbie, der Film am Eröffnungswochenende, doppelt so viel Geld machen wie Oppenheimer? Oder wird der Sprecher des Repräsentantenhauses in den USA bis Ende vom Jahr 2023 zurücktreten? Lauter so Fragen. Und dann kam raus, dass das Modell wesentlich besser war als individuelle Menschen und fast so gut war wie die Schwarmintelligenz der gesamten gesammelten Internet-Vorhersager-Community.
Das heißt, das ist aber natürlich total spannend, weil das ja quasi bedeutet, dass so ein großes Sprachmodell vielleicht gar nicht das Wissen drin hat, was es bräuchte, um all das vorherzusagen. Aber wenn man ihm das Wissen gibt, dann hat es, da muss man jetzt aufpassen, wie man das genau nennt, haben wir ja auch in der Wie funktioniert KI-Folge drüber geredet, aber es ist schon so eine Art von Intuition oder irgendwie so eine Möglichkeit, aus diesen Daten Schlussfolgerungen zu treffen darüber, was das jetzt bedeutet über den Sprecher des Repräsentantenhauses und so weiter. Und wenn das so ist, Das ist natürlich schon ein mächtiges Tool.
Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen wieder ähnlich wie diese Big Data Machine Learning Algorithmen, nur in zwei Stufen, ja, anstatt dass ich eben ein fettes Modell habe, wie dieses Wettermodell von Google, wo ich 1000 Millionen mathematische Datenpunkte reinmache und das berechnet die, habe ich erstmal ganz, ganz viele Menschen, die im Internet Vorhersagen treffen, die politisch interessiert sind, die also auch viele Datenpunkte aufnehmen durch ihren Medienkonsum. Und das heißt, wir haben quasi diese Vorhersagen, die dann irgendwie in ihrem Unbewussten läuft, dann quasi wie so eine Art Algorithmus ab. Ja, das Bauchgefühl, mit dem die ihre Vorhersage machen. Und das Ganze nimmt dann das Modell, lernt, sieht Muster darin, wie die Menschen Vorhersagen getroffen haben und lernt selber besser Vorhersagen zu treffen und hat quasi dann eine Art Big Data Algorithmus, der aber sozusagen kopiert ist aus den Köpfen der Menschen.
Das ist ja fast wieder ganz nett für uns Menschen, weil es ja bedeutet, dass die KI vor allem dann gut ist im Vorhersagen treffen, wenn sie ein bisschen so denkt wie wir. Also wenn sie so ein bisschen von uns lernt.
Ja, ich glaube, solche Sachen passieren immer wieder. Ich habe neulich einen Erfahrungsbericht gelesen von einem jungen KI-Typen, dem ich auf Twitter folge. Der hat gearbeitet für einen Startup, die mit geologischen Daten Stellen auf einer Landkarte identifiziert haben, wo man besonders gut nach Öl bohren kann. Ja, also die haben dann geguckt, wo findet man Öl, haben das alles in ein KI-Modell gemacht, haben irgendwelche Vorhersagen bekommen. Und es war nie so gut, wie einfach so ein alter Typ, der hieß Hans, hat er gesagt in dieser Geschichte, es war nie so gut, wie einfach so ein Mitarbeiter von der Ölfirma, der da seit 50 Jahren gearbeitet hat und der war irgendwie 75, der kam einmal im Monat quasi ins Büro, hat sich die Karte angeguckt und hat gesagt so, ich glaube ungefähr so da, bei diesem Berg sollten wir mal bohren. Und der war viel besser in seinen Vorhersagen. Und der hat das natürlich mit Bauchgefühl gemacht, also auch eine Art von Zukunftsvorhersage. Und vermutlich hat er einfach im Laufe seines Lebens so viele Karten sich angeguckt, so viele Big Data gesammelt in seinem Gehirn, dass er am Ende diesen Algorithmus selber so viel besser machen konnte als das KI-Modell, das die Forscher entwickelt haben.
Finde ich total super, die Geschichte. Und die passt tatsächlich ziemlich gut zu dem, wie Wettquoten eigentlich gemacht werden. Wir kommen allmählich in die Zielgerade dieser Folge. Wieder beim Fußball. Ich habe mich für die Folge mal damit beschäftigt, wie kommen eigentlich die Wettquoten zustande für zum Beispiel die Spiele bei der EM. Die werden ja immer mit angezeigt und daran sieht man ja am leichtesten immer so ein bisschen, wer der Favorit ist und wer nicht. Weil offensichtlich die Wettanbieter, die leben ja davon, dass diese Quoten einigermaßen stimmen, sonst würden sie Verlust machen. Das ist ganz spannend und zwar einmal, ist das wohl wirklich noch ein relativ wohlgehütetes Geheimnis? Also es gibt so Agenturen, so Dienstleister, die wirklich Quoten zur Verfügung stellen, auch weil ja zum Beispiel man mittlerweile auf jede Liga der gesamten Welt tippen kann. Da kann gar nicht ein Wettanbieter wirklich seine eigene Forschungsabteilung haben, quasi für jede dieser Ligen. Aber die sagen zumindest, dass es tatsächlich noch eine Kombination ist von menschlicher Analyse und Algorithmen. Also, dass da Mensch und Maschine zusammenarbeitet und das sei wirklich das, was funktioniert. Finde ich am Ende schon irgendwie ganz spannend und bringt uns vielleicht zu der großen Frage, ja, wer gewinnt denn jetzt eigentlich unser Tippspiel?
Ich glaube, Gregor, was die Leute nämlich eigentlich gerade die ganze Zeit schon auf ihr Smartphone schreien, ist nicht, redet mal über den laplacischen Dämon, sondern ja, wer gewinnt denn jetzt? Was sagt denn die KI? Was sagt ihr denn? Wir haben jetzt seit letzten Freitag eine Tipprunde am Laufen mit 9 verschiedenen Teilnehmern und 5 davon sind KIs. Es ist Mistral, haben wir ja schon gesagt, das französische Modell von Mistral. Es ist Gemini, es ist ChatGPT und es ist nochmal eine von mir gepromptete ChatGPT-Version, wo ich gesagt habe, du bist ein schottischer Fußballfan, mach mal Vorhersagen für die Spiele.
Und wenig überraschend ist der schottische Fußballfan sehr abgeschlagen am Ende, auch weil er 1-1 getippt hat beim Spiel Deutschland-Schottland und Mixtral führt. Aber das war jetzt so relativ simpel. Also da haben wir auch gar nicht viel gemacht. Wir haben einfach nur die Spiele reinkopiert und gesagt, tipp mal und nicht unbedingt mehr. Also das kann man direkt sagen, funktioniert schon relativ gut. Da sind die Tipps alle so ein bisschen langweilig. Also das fiel so 2-1, 2-0 und so weiter. Und auch immer für den Favoriten nicht sonderlich aufregend. Aber das ist wahrscheinlich die Taktik, mit der man auch am Ende gewinnt. Also aktuell läuft's ja ganz gut für Mixtral. Aber wir wollten ja noch ein bisschen weitergehen. Wir haben ja gelernt, dass die allerbesten Ergebnisse von der Vorhersage-KI nicht einfach nur kommen, wenn man sie einfach alleine lässt, sondern wenn man ihr ein bisschen was zum Arbeiten gibt, ein bisschen was zum dran knabbern. Und deswegen wollten wir das nächste Deutschlandspiel diese Woche, also Mittwochabend, gegen Ungarn mal so ganz ausführlich tippen lassen.
Und wir wollten auch gucken, ja, jetzt ist bei unserer Runde, da sind alle, also so ein paar Leute aus unserer Redaktion mit dabei, aber jetzt keine wirklichen Experten. Wir wollten gucken, was passiert denn, wenn wir die KI so ein bisschen antreten lassen gegen einen Menschen, der sich tatsächlich wirklich mit Fußball auskennt. Und zwar unsere Kollegin Sina aus der BR24 Sportredaktion.
Ich glaube, dass Deutschland den Schwung aus dem Auftaktspiel und dem berauschenden Sieg gegen Schottland mitnehmen wird und den nächsten Erfolg feiern kann. Das Spiel gegen Ungarn wird allerdings ein anderes als gegen die Schotten. Gegen Ungarn spielt man, wie es so schön heißt, ungern. Die sind nochmal eine Klasse besser als die Schotten. Die werden einiges von Musiala und Wirtz und Co. abverlangen. Allen voran Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool. Er ist der entscheidende Spieler, wird vor allem wegen seiner brachialen Schüsse aus der Distanz gefürchtet. Das ganze Offensivspiel der Ungarn ist auf ihn zugeschnitten. Aber ob sie dann so lange mit dem Niveau der DFB-Elf mithalten können, bezweifle ich. Deswegen, mein Tipp ist ein 3:1-Sieg für Deutschland.
Also Sina sagt 3:1, absolut solide Prognose, glaube ich. Ich war so ein bisschen zuständig dafür, die KI gegen Sina antreten zu lassen. Und die KI hatte von alleine ja nicht so viel Information. Ich wollte deswegen ein sogenanntes Chain of Thought Experiment durchführen. Und das funktioniert so, indem man der KI ein paar Informationen gibt und sie dann so Stück für Stück diese Informationen durcharbeiten lässt. Und dann erst am Ende soll sie quasi das Ergebnis liefern. Und das habe ich in zwei Versionen gemacht. Die erste Version war so, da habe ich ihr gesagt, google einfach mal. Also ChatGPT hat ja eine Art Browsing-Funktion. Das heißt, kann selber im Internet suchen, hat sich also selber rausgesucht, wie die Teams gerade so sind und ein bisschen was über die Teams rausgefunden, Deutschland, Ungarn. Und da ist was ziemlich Lustiges passiert. Und zwar, ChatGPT hat das Problem, in Anführungszeichen, dass es sehr diplomatisch ist. Also ChatGPT sieht in allem immer das Positive und das Gute und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass die KI, also auf Teufel komm raus, nichts Schlechtes über Ungarn sagen wollte. Exakt. Also obwohl Ungarn das erste Spiel verloren hat, 3:1, und Deutschland das letzte Spiel 5:1 gewonnen, habe ich ChatGPT nicht dazu bekommen, daraus den Schluss zu ziehen, dass Ungarn möglicherweise schlechter spielen könnte beim nächsten Spiel, sondern ChatGPT hat die ganze Zeit so Sachen gesagt wie, ja, weil Ungarn verloren hat, wollen sie sich diesmal erst richtig beweisen und so Zeug. Ja.
Und jetzt sind sie erst recht motiviert.
Genau, und was kam am Ende raus für einen Tipp? 1:1.
Ja.
Und zwar das jedes Mal.
Ich glaube, 1:1 ist wirklich so der archetypische KI Fußballtipp. So, damit machst du nichts falsch. Alle sind happy.
Ja gut, alle sind nicht happy. Also wir sind nicht happy, weil wir wollten ja, dass die KI wirklich jetzt, also
alle sind happy, außer die Leute, die tatsächlich eine gute Vorhersage wollen.
Nicht so tippt, genau. Ich habe dann nochmal eine andere Methode hergenommen. Und zwar gab es noch eine andere Studie, wo Leute versucht haben, mit GPT-4 Vorhersagen zu treffen. Das war so auf dem Finanzmarkt. Und ich habe mir da ein bisschen die Methoden von denen ausgeborgt und die mal genutzt. Und da ging es wieder tatsächlich eigentlich nur um Zahlen. Also diesmal hat die KI sich nicht irgendwie groß rausgesucht, wie die alle drauf sind und wie die Spieler heißen und nicht emotional gedacht, sondern ich habe ihr einfach nur die nackten Zahlen gegeben der letzten Spiele von sowohl Deutschland als auch von Ungarn und ich habe darauf hingewiesen, aufgepasst, das letzte Spiel ist das erste Spiel aus diesem Turnier, das heißt, das ist besonders wichtig. Und ich habe ihr natürlich noch gesagt, übrigens, das Spiel ist in Deutschland, also Deutschland hat auch noch einen Heimvorteil. Und wenn man ihr sozusagen diese ganzen Informationen gegeben hat, dann wurde das Ganze deutlich besser, auch ein bisschen nüchterner und sachlicher. Und am Ende steht welches Ergebnis? 3:1.
Ja.
Also genau wie Sina tippt auch ChatGPT mit der, ich sag mal, besseren Prompting-Methode auf 3:1.
Sina, übrigens selber haben wir diesen Tipp auch nochmal gezeigt, weil wir wollten natürlich wissen, finden nur wir den jetzt gut oder was sagt denn die Fußballexpertin dazu, wie die KI argumentiert? Fand es gar nicht so schlecht.
Okay, jetzt muss ich ein bisschen lachen, weil wir dasselbe tippen. Klar, das Argument mit der starken Offensive der Deutschen stimmt. 5 Tore im ersten Spiel lassen sich nicht leugnen. Und das hat die KI auch richtig erkannt, dass dieses Pressing für Ungarn ein Problem werden könnte. Ja, Ungarn ist einige Klassen schlechter als Deutschland. Auch das hat die KI richtig eingeordnet. Ich wäre allerdings vorsichtig, in der Tippargumentation zu sehr auf die erste Niederlage der Ungarn bei dieser EM zu schauen. Da hat sicherlich die Tagesform auch eine Rolle gespielt und da wird Ungarn sehen, dass sie das diesmal besser hinbekommen.
Okay, Gregor, du hast gerade gesagt, dass eins deiner Probleme war, dass die KI niemanden so wirklich auf den Schlips treten wollte und dann irgendwie so 1:1 immer gesagt hat, ja, ich habe ja natürlich noch meine Schotten-KI. Also da habe ich es ganz anders gemacht. Ich habe es ganz simpel gemacht. Ich habe gesagt, okay, du bist ein gigantischer Fan, ein Fußballfan aus Schottland. Wie könnte denn deine Biografie aussehen? Dann hat die KI mir gesagt, ja, ich komme aus den Highlands, aus dem Dorf und schon in meiner Kindheit haben wir immer alle gemeinsam Fußball geguckt und die Vorbereitung für die EM hat, sagen, militärische Präzision und wir haben unsere Flaggen dabei und alles. und habe dann der KI auch noch gesagt, sie soll noch sagen, hat sie einen besonderen Glücksbringer, also haben immer Flaggen dabei und alles. Und dann wollte ich natürlich wissen, okay, was sie denn tippt für das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Und die KI bei mir hat getippt 5-1 Deutschland.
Oh, okay. Ja. Bisher hat's funktioniert, dieser Tipp, ne?
Ich habe mir auch alle Tore ausrechnen lassen, genau in welcher Minute. Es ist dann ein bisschen witzig, weil ein paar dieser Tore von Leuten geschossen werden oder vorbereitet werden, die sich gar nicht im EM-Kader befinden. Aber ich glaube, der Spirit zählt und ich möchte es hiermit festhalten, dass wenn Deutschland gegen Ungarn nochmal ein 5-1 macht, dass meine schottische KI Angus McDougall hat es vorhergesagt.
Also diplomatisches ChatGPT sagt 1-1, ein bisschen sachliches ChatGPT sagt 3-1, unsere Fußballexpertin Sina sagt auch 3-1 und Fritz hauseigene Schotten-KI sagt 5-1. Ihr dürft jetzt für eure Tipprunde, glaube ich, euch für die KI entscheiden, die ihr am vertrauenswürdigsten findet. Ich glaube, wir haben uns so ein bisschen geeinigt auf das, was wir am vertrauenswürdigsten finden.
Du wirst schon sehen, ich werde so es genießen, wenn meine KI am Ende recht behält.
Werden wir auf jeden Fall nächste Woche überprüfen. Da schauen wir, welche KI oder welcher Mensch wirklich beim Tipp vorne lag. Ich sag, glaube ich, 2-1. Ich nehme einfach immer das durchschnittlichste Ergebnis von allem. 2-1, da macht man nichts falsch mit.
So, jetzt haben wir gerade eine Woche in die Zukunft geguckt. Wir gucken mal eine Woche in die Vergangenheit, wie immer am Ende der Folge. Gregor, hast du diese Woche irgendwas mit KI gemacht, was nicht mit Fußball zu tun hatte?
Und wie? Ich glaube, ich habe was ganz Lustiges gemacht. Es gibt ja DeepL, das ist eine deutsche KI-Software, die ist schon ganz interessant und auch relativ cool.
Das Verwirrendste an DeepL finde ich, dass ich nie weiß, ob es DeepL oder DeepL heißt.
Ich glaube,
so 50% der Leute sagen so, 50% sagen anders.
Ich sag DeepL. Und damit ist die Debatte geklärt. Ist eine deutsche KI-Firma, Übersetzungstool, aber auch jetzt ein bisschen, es nennt sich DeepL Write, mit der Funktion, ja, Texte so ein bisschen überarbeiten zu lassen. Und die haben jetzt eine Funktion, die haben andere KIs auch schon, aber bei DeepL finde ich sie nochmal ein bisschen lustiger. Und zwar kann man sich seinen Text in einem bestimmten Stil umschreiben lassen. Also man kann zum Beispiel den Stil akademisch wählen oder den Stil, das ist mein Lieblingsstil, diplomatisch. Also ich kann zum Beispiel in DeepL eingeben, sorry, wann kommt endlich mein Paket? Ich warte schon seit 2 Wochen, geht's noch? Und dann stelle ich um auf diplomatisch und dann übersetzt DeepL das in, ich bitte um Entschuldigung, aber ich habe bisher noch keine Nachricht über den Versand meines Pakets erhalten. Ich warte bereits seit 2 Wochen. So, das ist natürlich ganz praktisch auch im Alltag.
Ist es diplomatisch oder DeepL-omatisch?
Ja, und dann dachte ich, was ist denn das Absurdeste, was ich in diesen diplomatischen Stil übersetzen könnte? Und habe ein bisschen überlegt und kam dann letztlich, kennst du Haftbefehl?
Natürlich.
Der deutsche Gangster-Rapper.
Einer der großen Dichter unserer Zeit.
Ja, für die Jugend sicher. Und ich habe einen Text von ihm genommen. Ich zitiere jetzt einfach mal den Originaltext. Der Originaltext ist: 069 die Vorwahl, jetzt wird's brutal, hau dich total schaden, ohne Grund, ohne Moral. Ich bin jung, ich bin wild, ich bin asozial, scheiß mal auf Arnold, ich bin Conan der Barbar.
Ich sag's, einer der großen Dichter unserer Zeit.
Genau, also hau dich total schaden. Das ist der Originaltext und den habe ich mal eingegeben in DeepL und das übersetzen lassen auf diplomatisch. Dann habe ich natürlich den Text nicht einfach mitgebracht, um den vorzulesen. Nein, ich habe Suno, die Song-KI, genutzt, um diesen Text direkt vertonen zu lassen. Und jetzt würde ich sagen, hören wir einfach mal rein in die diplomatische Version von Haftbefehl.
Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Vorwahl 069 lautet. Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich Sie möglicherweise in einen Unfall verwickeln könnte. Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass ich noch sehr jung bin und mich daher möglicherweise nicht immer angemessen verhalten könnte. Ich möchte zuletzt betonen, dass ich nicht Arnold, sondern Conan der Barbar bin. Der Barbar bin. Ich möchte zuletzt betonen, dass ich nicht Arnold, sondern Conan. Ich möchte zuletzt betonen, dass ich nicht Arnold, sondern Conan der Barbar bin. Bin.
Es ist so gut. Sorry, ich musste gerade so mich schon zurückhalten, nicht die ganze Zeit loszulachen während dem Track. Es ist wirklich sehr gut.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Vorwahl 069 lautet. Also wenn Haftbefehl irgendwann mal, Sido war ja früher auch ein bisschen mehr Gangster und ist jetzt ein bisschen so ein Kuschelbär. Wenn Haftbefehl irgendwann mal ein bisschen mehr so Schwiegersohn-Musik machen möchte, dann...
Ich finde das fast noch bedrohlicher als der andere. Also ich habe fast mehr Schiss vor... ich finde es sehr gut.
Das hat was Mafiöses, ne? Also anstatt zu hau dich total schaden, ist wenigstens sehr direkt, aber so, möchte sie darüber informieren, dass ich sie möglicherweise in einen Unfall verwickeln könnte. Das ist schon, ja, du hast recht. Das ist schon unheimlich.
Du weißt, das ist jemand, der könnte dir mit einem Hammer deine Birne einhauen, aber dieser Hammer wird ganz korrekt DIN-genormt sein.
Was hast du denn getrieben mit künstlicher Intelligenz?
Auf jeden Fall nicht so spektakulär. Ich bin ja Anfang des Jahres umgezogen. Und in meiner neuen Wohnung ist so ein Wintergarten, wo mein Mitwohner und ich schon seit Ewigkeiten mal jetzt Tomaten anbauen wollen. Ja, weil da scheint immer schön die Sonne rein und so. Und jetzt habe ich gesehen, okay, cool, es gibt gerade bei mir um die Ecke im Supermarkt Tomaten, Jungpflanzen für irgendwie, also guten Preis und so. Und dann habe ich mir aber gedacht, so, ja, okay, wie ist das, dann muss ich die umtopfen, wo stelle ich die denn hin, weil, Spoiler Alert, ich habe überhaupt keinen grünen Daumen, ich zeichne mich dadurch aus, dass ich alle Pflanzen, die ich bisher jemals selber gehabt habe, immer umgebracht habe, außer irgendwelche Sukkulenten. Und dann habe ich ein Foto gemacht von meinem Wintergarten und habe den an ChatGPT gegeben und gesagt, hey, sag mir mal, wie ich hier Tomaten anbauen kann. Und dann hat ChatGPT mich krass gedisst, aber so subtil. Und zwar hat es so gesagt, okay, also du kannst in mehreren Schritten vorgehen. Schritt 1, ich würde erstmal aufräumen und diesen Wäscheständer und den Koffer, der da steht, zur Seite stellen, weil dann hast du vielleicht auch Platz für deine Tomatenstauden dort. Und ich so, ja, okay, hab jetzt nicht danach gefragt, aber so danke für deinen Input. Und die restlichen Tipps waren dann aber gut. Aber das war, glaube ich, so ein subtiles Signal, dass ich vielleicht tatsächlich mal diesen Koffer, der da halt einfach steht, weil ich halt umgezogen bin, tatsächlich mal wegräumen muss.
Wenn ihr Lust habt, Fritz im echten Leben mal dann in ein paar Wochen zu fragen, ob er es dann tatsächlich getan hat, was er hier angekündigt hat, und sein Leben allmählich in den Griff bekommen, dann habt ihr diese Chance beim 1E9 Festival der Zukunft in München am 29. Juni. Da sind wir zwei live auf der Bühne und machen eine Live-Folge des KI-Podcasts, wo wir mal so richtig selber in die Zukunft schauen wollen. Nicht mit irgendwelchen Algorithmen, sondern ganz mit menschlicher Intelligenz und ein bisschen unsere KI-Zukunft aufmalen. Vielleicht haben ja ein paar von euch Lust, vorbeizukommen. Eintritt ist kostenlos.
Und das Festival der Zukunft ist wirklich toll. Also es gibt da nicht nur uns, sondern auf der ganzen Museumsinsel in München alle möglichen interessanten Ausstellungs- und Selbstexperimentiermöglichkeiten mit virtuellen Brillen und lustigen Robotern und ganz, ganz, ganz viel Zukunftskram. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns sehr, euch da zu sehen. Und wenn ihr es nicht nach München schafft oder uns bis dahin einfach noch zusätzlich anderweitig supporten wollt, dann freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen und über Likes und über Abos in allen Podcast-Plattformen, egal wo ihr euch befindet. Also gerne, gerne das machen und gerne uns weiterhin E-Mails schreiben an podcast@br.de. Wir freuen uns enorm über die vielen Zuschriften, die wir kriegen und benutzen die auch immer wieder für unsere Folgen. Also wenn ihr Lust habt, mal in der Folge aufzutauchen, schreibt uns einfach gerne eine E-Mail. Und ganz am Ende haben wir natürlich auch noch einen Podcast-Tipp. Und zwar nicht nur irgendeinen Podcast-Tipp, sondern den perfekten Podcast-Tipp für diese Woche. Nämlich unsere Freunde beim KI-Verstehen-Podcast vom Deutschlandfunk. Die haben letzte Woche auch über KI und Fußball geredet. Und zwar darüber, wie künstliche Intelligenz im Bereich vom Profisport, vom Profifußball mittlerweile vielseitig eingesetzt wird, von der Spielvorbereitung bis zur Videoanalyse, bis zum Scouting von neuen Talenten. Hört euch das an. Ich habe mich enorm gefreut, als ich die Folge gehört habe, weil so viele spannende Fakten und so viel vielseitiges Wissen über KI und Fußball in der Folge reingepackt ist. Das ist eine wahre Freude. Viel Spaß!